Tratsch und Tacheles. Mit Tesfay und Tesfu.
Ich liebe dieses Intro.
Immer noch ziemlich geil.
Immer noch geil, ne?
Ey, ey, ey.
Wir sind zurück.
Ey, wir sind wieder da.
Und ihr Lieben, ich kann mir vorstellen, dass viele von euch TherapeutInnen aufgesucht haben in dieser doch auch sehr, sehr schwierigen Zeit. Denn das große Trauma, die große Angst von den Tratschis, dass wir tatsächlich vielleicht wieder nicht wieder könnten nach der längsten Sommerpause ever, die wir letztes Jahr gemacht haben. Mhm. Aber ihr Lieben, wir sind wieder da. Die Krankenkassen können wieder aufatmen. Tratsch und Tacheles ist zurück. Tessi. Freust du dich eigentlich?
Ich freue mich sehr. Merkt man es mir nicht an? Ich freue mich sehr.
Bei ModeratorInnen weiß man ja immer nicht so richtig, ob sie sich tatsächlich freuen oder ob wir es einfach nur vorspielen. Und oft spielen wir es vor und dann sagen wir aber, heute meinen wir es aber tatsächlich ernst. Und dann sagt man das aber jedes Mal. Und jedes Mal lügt man ein bisschen, Tessi. Total. Aber hier natürlich nicht. Wir
echte
freuen uns.
Echte Freude. Es ist nicht die professionelle Freude. Es ist die echte, echte, wirkliche Freude darüber, dass wir wieder da gehen und in die vierte Staffel gehen.
Yeah. Leute, und wisst ihr was? Das ist ein Zeichen vom Universum. Vierte Staffel ist ein gutes Stichwort, liebe Hartnett-Tesfay, denn die Kardashians gehen tatsächlich auf Hulu auch in die vierte Staffel jetzt. Und das ist in meinen Augen ein Zeichen von ganz, ganz oben.
Und wir zeichnen diese Sendung auch am 4. September auf. Und der 4. September, der Tag, an dem wir in die vierte Staffel starten, ist der Geburtstag von Beyoncé. Also mehr Zeichen wirklich gibt es nicht.
Und wird sie vielleicht 44? Weil wenn das der Fall sein sollte, flippe ich komplett aus.
Aber ich werde 44.
Dann haben wir es doch, Tessi. Übermorgen.
Übermorgen werde ich.
Ich kann nicht mehr so viele führen.
Ja.
Tessi, erzähl mir doch mal bitte und natürlich auch an allererster Stelle, erzähl doch mal den lieben Tratschis, was du so unter anderem im Sommer des Jahres 2023 getrieben hast.
Ach du, also es war ein sehr, sehr aufgeregter und beschäftigter und voller Sommer, der damit begonnen hat, dass wir in den Urlaub gefahren sind. Wir sind in den Urlaub gefahren, aber das ist ehrlicherweise schon total lange her und es ist auch nichts mehr davon übrig.
Nein.
Gar nichts mehr.
Aber Tessi, war die besagte Hutfrau da von den letzten Urlauben? Bin ja besessen nach der.
Also ich muss, dazu muss man vielleicht erklären, dass jedes Mal, wenn wir, wir waren immer auf Kreta im Urlaub, in den letzten beiden Jahren, also 2022 und 2021. Und ich habe dann Tarek erzählt von einer Frau, in die ich mich verliebt habe. Und Tarek hat sie die Hutfrau getauft, weil die beim Frühstück immer so total schick angezogen war und jeden Tag, gefühlt jeden Tag mit einem neuen Hut ankam.
Und erzähl auch, dass dich diese Frau an mich erinnert hat, weil ich ja auch immer sehr glamourös bin, auch schon beim Frühstück.
Und ich fand es eben total toll, dass sie wirklich den Glamour hochgehalten hat in einem Meer von Frauen, die inklusive mir wohlgemerkt, ja, beim Frühstück es zu nicht mehr geschafft haben als so ein Blümchenkleid und Birkenstocks. Das ist, ich habe die dann immer so die Blümchenkleid-Birkenstocks-Fraktion genannt und da war eben diese Frau mit Hut, die so total herausgestochen ist. Und das Ding mit Birkenstocks ist aber, wusstest du, dass Birkenstocks in der Zwischenzeit eben auch nicht mehr für diesen comfy Lifestyle stehen?
Ist das so?
Nee, Birkenstocks ist gekauft worden. Und zwar von LVMH. Das ist ein Luxuskonzern, ein französischer. Louis Vuitton, Moët Hennessy.
Nein.
Ja, und LVMH ist seit 2021 schon Mehrheitseigner bei Birkenstock. Und die wollen sogar an die Börse mit Birkenstock.
Ja. Die waren vorher nicht an der Börse.
Nee, das war ein Familienunternehmen.
Kann man doch auch an die Börse.
Ja, kann man schon. Aber es war so ein kleines Familienunternehmen und LVMH hat sich dafür so ein paar Milliarden eingekauft. Also den Mehrheitsanteil sozusagen. Und das ist interessant, weil diese ganzen kleinen Öko-Stores, in denen man früher Birkenstocks kaufen konnte, die schließen jetzt. Also das heißt, dieses Bild von den Blümchenkleid und Birkenstocks tragenden Mamis im Familienhotel auf Kreta, im Frühstücksraum und dem fehlenden Glamour, das geht jetzt auch alles langsam.
Und werden die Schlappen jetzt auch teurer?
Die werden viel teurer.
Die waren ja eh nie das, so günstig,
die waren
ne, für
nie
eine Schlappe.
Wirklich günstig, aber es ist schon schade, dass die jetzt alle zumachen. Naja, also das war mein Urlaub. Leider keine Hutfrau. Leider keine, aber es war trotzdem schön. Nur wie gesagt, viel zu lange her. Warst du denn auch im Urlaub, Tarek?
Nee, Tessi, ich war nicht im Urlaub. Das ist, also dieses Konzept Urlaub ist für mich ein komisches Konzept. Ich verstehe das nicht. Hm. Und ich mache tatsächlich, wenn ich Urlaub mache, ist auch schon ein bisschen her, immer nur alleine Urlaub. Und aber auch nur, damit meine ganzen FreundInnen ruhig sind. Weil die mich das ganze Jahr über nerven. Du musst in Urlaub, du musst in Urlaub. Ich denke mir so, lasst mich in Frieden, ich will das nicht. Und ich hatte aber tatsächlich einen kleinen Urlaub, das war ganz amüsant. Und zwar hatte ich Corona.
Ach ja.
Und dementsprechend habe ich dann 3 Drehs absagen können, die in diesen 3 Tagen waren. Und das war für mich mein Urlaub. Ich war zu Hause, ich habe mich komplett verloren mit Netflix und Co. Habe einfach nur so richtig hart abgechillt. Toi, toi, toi ist es ja bei mir immer der Fall, dass ich so einen Verlauf habe von, ich merk's, dass ich's hab. Und dann geht's aber auch schon wieder weg. Das heißt, da passiert nicht groß was von mir. Deswegen bin ich da sehr privilegiert und konnte jetzt Urlaub machen und bin auch dementsprechend jetzt auch mit der Urlaubsplanung für 2023 durch.
Fertig.
Und hatte hier eine richtig gute Zeit, denn liebe Tessa, es hat ja relativ viel geregnet.
Mhm.
Und man hatte ja das Gefühl, dass der Sommer nicht ganz so heiß gewesen sei. Aber Tagesschau-Tarek hat recherchiert und zwar bei den Kollegen von der Tagesschau und der Sommer war zum 27. Mal in Folge in Deutschland wieder mal viel zu heiß. Ach, ich sag's nur, die jungen Leute würden jetzt sagen, Hashtag Klimawandel, mache ich auch, Hashtag Klimawandel.
Hashtag Klimakatastrophe.
Hashtag Klimakatastrophe. Wusstest du, dass die jungen Leute, ich bin ganz besessen, ne? Wusstest du, dass die, wenn die was Lustiges sagen, einen Witz, dann schicken die einen Sarg auf WhatsApp, das Emoji.
Why?
Wissen wir nicht. Das sind halt die jungen Leute. Aber ich mach's jetzt auch, weil ich dazugehören will. Wie auch immer, auf jeden Fall war der Sommer gar nicht so heiß wie gedacht. Und ich war wirklich, Tessa, du könntest dir denken, als hier Regenzeit war, das war mein Leben. Ich bin hier rumgestiefelt, kurze Hose, meine tollen Stiefelchen angezogen, kleines Mantelchen drauf, Sonnenbrille.
Du warst glücklich, ne?
Also ich war glücklich, aber die anderen waren so unglücklich.
Oh.
Und das Problem war, da habe ich gemerkt, Tessa, ich bin ja wirklich die Wiedergeburt der Mutter Teresa, Mutter Tarek. Weil mein eigenes Glück schiebe ich nach hinten. Denn, klar, würde ich lieber haben, dass es im Sommer immer vermeintlich schlechteres Wetter ist. Das Geheule der anderen halte ich aber nicht aus. Dementsprechend möchte ich jetzt weiterhin wärmere Sommere, also die sind ja so warm, aber auch für andere fühlbar, damit die mich nicht nerven. Da verzichte ich auf meine Stiefel.
Oh, so selbstlos bist du.
Ich bin tatsächlich sehr selbstlos.
Also ich war ja diejenige, die wirklich auch rumgeheult hat, nicht weil
hast
der,
du?
Ja klar, weil es wirklich viel geregnet hat. Das lag aber auch daran, dass wir waren in Griechenland, in dem Teil, der Gott sei Dank,
so heiß war,
der Gott sei Dank nicht gebrannt hat, auch muss man auch sagen. Aber als wir wieder kamen aus dem Urlaub, bin ich im Grunde genommen direkt in einen Dreh gegangen, der Anfang August in Flensburg und Kiel stattgefunden hat. Ey, und ich kann dir nicht sagen, also die Arbeit war wirklich hart, das ist ein neues Format, von dem erzähle ich dir gleich, aber es war wirklich deprimierend. Es war wirklich dieser Sommer in Norddeutschland. Und wir haben ja diesen ganzen Dreh in den Sommer gelegt, damit das Wetter gut ist. Und dann kommst du da an in Flensburg und Kiel. Und es war nicht nur windig, es hat gestürmt, es hat geregnet, es war ununterbrochen grau. Das war schon echt
doll. Ich
krieg
da ganz große Augen.
Ich weiß, du bist total glücklich. Und das Team, wir uns war ununterbrochen kalt. Allen im Team war total kalt. Die Arbeit an diesem neuen Format für ZDF Neo, die war halt auch echt hart, weil da geht's auch schon um wirklich zum Teil auch dolle Schicksale, aber immer auch positive Geschichten und es war schon heftig. Also dieses Format.
Worum geht's denn, Testfall? Jetzt erzähl's doch mal den Tratschis.
Also,
du bist schon ganz aufgeregt.
Ich habe eine Sendung gedreht im Sommer, für die ich mit einer Therapeutin, meiner lieben Kollegin Birgit Feest, durch ganz Deutschland gereist bin und Paare besucht habe. Paare, die vor Herausforderungen stehen, mit denen oder an denen sie mit mir als Moderatorin und Birgit als Therapeutin arbeiten wollen. Es sind so die Themen, die am meisten bei Birgit in der Praxis auflaufen. Es sind Themen wie Eifersucht, Streitkultur, das Thema Sex und das Leben mit Kindern. Ne? Also vier Folgen.
Du hast gerade so frenetisch Sex gesagt.
Sex.
Wow,
das war auch eine
Jessie.
Wilde Folge. Die Sexfolge war auch eine wilde Folge, sage ich dir.
Die Sexfolge.
Ja, ja. Und da haben wir drüber gesprochen und mit diesen Paaren gearbeitet und es ist halt wirklich harte emotionale Arbeit, weil du als, also ich als Moderatorin da ja natürlich ganz empathisch für die Probleme dieser Paare sein muss. Also das heißt, ich muss alles an mich ranlassen und das ist halt mitunter ganz schön anstrengend. Birgit kann da natürlich so als Therapeutin die therapeutische auch natürlich entsprechend distanzierte analytische Brille aufsetzen.
Klar.
Aber ich bin ganz nah an unseren Paaren dran gewesen und ich war auch ehrlicherweise sehr müde. Aber es ist sehr schön geworden und kommt, glaube ich, so Januar, Februar dann raus.
Toll.
Bei ZDF nicht.
Ich frage mich tatsächlich, warum die mich nicht angefragt haben für den Therapeutinnen-Part, weil ich bin ja T-Therapie.
Du bist T-Therapy.
So. Naja. Also weißt du, wie ich meine?
Nee, weil du warst halt beschäftigt mit der Arbeit an neuer Musik. Das
ja, aber ich hätte
natürlich
noch was anderes machen können. Entschuldigung, Leute, ich bin doch wohl multitaskingfähig. Also stimmt, du hast natürlich vollkommen recht. Ich habe ja auch die Zeit genutzt, um fleißig an meinem zweiten Release zu arbeiten, der ja diese Woche rauskommt. Und zwar am 8.9. kommt der Titelsong für meine EP raus, und zwar Mutterland. Den ja die liebe Selina Bostik für mich geschrieben und komponiert hat. Und da freue ich mich jetzt sehr drauf. Video ist im Kasten, sollte heute fertig sein, final. Cover ist schon raus. Pressetext steht, ich habe jetzt jemanden für meine Musikpromo extra, in der Hoffnung, dass da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit passiert. Und ich freue mich sehr. Dritte Single muss in 3 Wochen gedreht werden. Und dann kommt endlich am 26.10. die EP Mutterland.
Ist das so ein Moment und so ein Prozess, den du auch richtig genießen kannst gerade? Oder siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr?
Das würde ich so nicht sagen. Ich bin natürlich schon ein paar Wälder weiter, weil ich veröffentliche ja jetzt diese EP, an der ich jetzt auch schon eine Zeit lang arbeite. Aber ich produziere jetzt eigentlich schon die Songs für 2024.
Ach, krass.
Weil 2024 folgt die nächste Platte, die Poppen heißt. Eine Hommage an Popmusik. Und deswegen bin ich schon immer 10 Schritte weiter. Deswegen, ich bin gerade einfach nur so, hau jetzt einfach diese Scheiße raus. Ich will, dass am 26.10. diese EP veröffentlicht wird und damit ich, weil ich bin schon weiter. Ich plane schon ein paar Schritte weiter. Deswegen, du kennst mich ja auch. Ich bin ja, ich komme zwar immer ein bisschen verspult rüber, bin aber, weil ich auch sehr verspult bin, eigentlich sehr, sehr organisiert und sehr gut so. Also der Bob ist mehr als in der Bahn und alles, was schief läuft, wird einfach gelöst, weil es gibt, das muss gemacht werden, das muss getan werden und dann wird das auch gemacht. Und ich arbeite ja mit so vielen tollen Menschen zusammen, die man natürlich trotzdem auch so ein bisschen festhalten muss. Und das mache ich aber ganz gerne, weil ich fasse gerne mal zu.
Nee, ich habe dich das auch schon mit einem Hintergedanken gefragt, weil ich mir vorstellen kann, dass wenn man an Musik arbeitet, naja, weißt du, weil du machst das eine und dann veröffentlichst du Dinge, die du ja schon von einer ganzen Weile geschrieben hast, wo du eigentlich auch gefühlt ja vielleicht auch emotional schon weitergezogen
ganz
bist.
Ne?
Und bei mir ist das eben auch so, dass ich dieses Jahr schon so viele Sachen gemacht habe, bei denen ich aber natürlich weiß, irgendwie die kriegt man dann immer erst viel später zu sehen und zu hören und was auch immer. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, ich erwische mich dabei, dass das viel zu schnell an mir vorbeizieht. Mhm. Weißt du?
Mhm.
Also zum Beispiel war ich kurz bevor ich auf das Beyoncé-Konzert gegangen bin, Ende Mai, war ich in Kenia.
Da warst du in Kenia, ja.
Da war ich in Kenia und lustigerweise ist das Insta-Format, für das ich da war, es war mit der Bill und Melinda Gates Stiftung, das ist aber erst letzte Woche rausgekommen. Und als das dann so rauskam, dachte ich so, krass, ja, das habe ich ja auch erlebt.
Ja,
weißt du,
ja,
was ich meine? Und dann war ich so, daran, da hatte ich irgendwie gar keine Zeit, das so richtig wahrzunehmen und mitzunehmen. Und eigentlich hatte ich mir das für dieses Jahr vorgenommen, Sachen bewusster zu erleben, Sachen irgendwie präsenter auch zu erleben. Und ich merke schon wieder, es gelingt mir eigentlich nicht.
Ich glaube, du musst einfach Speed nehmen oder so. Vielleicht hilft das dir.
Adderall. So, weißt du, aber es ist schon interessant. Also wie gesagt, ich war in Kenia auch Anfang des Jahres. Das Video könnt ihr euch auf Insta angucken.
Das ist wirklich toll geworden. Ich fand das richtig toll. Ich fand es toll, dass du die Reise gemacht hast. Ich fand es toll, was du da gemacht hast, diese wirklich sehr wichtige Arbeit von den Frauen dort vor Ort, dass das so porträtiert wurde. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand dein Kragen, was war das? Am Anfang hattest du so
ein kleines Schälchen.
Das fand ich auch ganz...
Ach so, nee, den Kragen, den ich von den Samburu-Frauen bekommen habe. Ja. Ist so eine Kette, ist ein Schmuck, der ist
toll.
Crazy schön.
Hast du den mitgenommen?
Ja, den habe ich geschenkt bekommen.
Geil, darf ich mir den mal ausleihen?
Ja, voll gerne.
Toll.
Den haben die mir geschenkt, das war ein Willkommensgeschenk.
Oder das ist auch schon kulturelle Aneignung.
Na, ich habe ihn ja geschenkt bekommen und habe ihn natürlich auch gleich...
Sag das bloß nicht Gwen Stefani. Sag bloß nicht Gwen Stefani, ich habe das geschenkt bekommen. Dann erzählt sie wieder, mein Vater ist Japaner oder was hat sie erzählt?
Sie ist Japanerin.
So, sie ist Japanerin bei der Vater und hat ja auch mal was geschenkt bekommen. Nee, so können wir das nicht machen, Leute.
Du hast recht. Ich weiß, also
vielleicht trage ich es lieber nicht, Tessie.
Es macht Sinn.
Aber es ist ein schönes Geschenk.
Es ist ein sehr schönes Geschenk und ich würde immer sagen, ja, das ist ja zumindest... Afrika und Kenia ist jetzt auch nicht so weit weg von...
Ja. Aber das Ruhrgebiet schon. Das Ruhrgebiet schon. Und da verorte ich mich ja ein bisschen mehr. Pass auf, Tessie. Das Tolle war ja, wir waren ja gestern, also am Sonntag, waren wir ja auf dem Superbloom.
Mit Selina,
ihr Lieben. Das war eine ganz tolle Geschichte. Ich will da gar nicht so viel vorwegnehmen. Einfach nur, dass Selina und ich einen ganz tollen Talk hatten, dass du ja leider nicht mit dabei sein konntest, aber natürlich trotzdem Teil der Sendung warst. Und zwar per Sprachnachricht. Das hat super toll funktioniert. Selina hat zwei Songs gesungen, wir haben geplaudert, dann haben wir noch zu dritten Song gesungen, also Mutterland als Akustik-Gitarrenversion, es war ganz, ganz schön, ihr Lieben, ihr werdet das diese Woche wird diese Folge auch noch veröffentlicht, wann finden wir nachher noch raus, aber ihr Lieben, ihr seid ja schlaue Puppen, deswegen würde ich einfach mal sagen, schaut mal bei uns auf das sogenannte Instagram und da findet ihr dann alles.
Aber wir haben ja noch mehr News, ne?
Was denn noch, Tessie? Meine Güte, was für ein Intro, oder? Wir abfeuern.
Boom, boom, boom.
Bam, bam, bam. Wir waren lange nicht da, jetzt sind wir zurück.
Superbloom war erst der Anfang. Denn tatsächlich ist es so, dass Tratsch und Tacheles auf Tour geht.
Wir gehen auf Tournee.
Auf Tour. Und zwar werden wir live spielen in Köln am 3. Dezember. Und natürlich auch in unserer Mutterstadt in Berlin am 5. Dezember. Da werden wir live auf der Bühne stehen und ihr könnt dabei sein, kauft euch Tickets. Der Vorverkauf, das ist zufälligerweise mein Geschenk an euch an meinem Geburtstag.
Tessie, ab dem 6.9. kann man Tickets kaufen, ihr süßen Mäuse. Wir werden euch dann noch auch ordentlich zuspammen, dann bei uns, wie gesagt, auf Instagram. Und gut, dass du deinen Geburtstag erwähnst, liebe Tessie, denn ich habe ein Geschenk für dich. Denn anders wie du...
Wow, ich wusste, dass du sagst. Ich dachte, vielleicht lässt das ja gnädig einfach unter den Tisch fallen, weil du es vorhin nicht erwähnt hast.
Nein.
Wir über deinen Urlaub in Anführungsstrichen gesprochen haben. Tarik hatte nämlich während seines Urlaubs, den er ja vorhin beschrieben hat, auch Geburtstag.
Was mir sehr gut gefallen hat, denn ich habe jetzt nicht mehr Geburtstag, weil ich einfach nicht älter werde. Pass auf, Tessie, ich habe hier dein Geschenk, denn Hartnett hat meinen Geburtstag vergessen.
Oh, du bist so gemein.
Und nicht einen Tag, auch nicht zwei, auch nicht drei, es waren, glaube ich, fünf. Und erst als ich geschrieben habe, kam dann, ich weiß gar nicht, habe ich ein Emoji bekommen? Hast du mich angerufen?
Du hast gesagt, wir hatten einen Call verabredet.
Oh,
du
ja.
hast gesagt, also du hast mir so 40 Minuten vor dem Call eine Nachricht geschrieben, hast gesagt, by the way, du hast meinen Geburtstag vergessen, du hast 40 Minuten Zeit, dir noch was einfallen zu lassen. Und ich habe wirklich,
Hast du geschwitzt?
Ich habe total geschwitzt. Und es war auch völlig verrückt, wie sehr ich den vergessen habe. Ich habe einfach gar nicht dran gedacht.
Nein.
Komplett einfach vergessen.
Ja.
Aber wir machen morgen was Schönes. Soll ich dir eigentlich sagen, was wir morgen
Nein,
machen?
Nein, ich kann morgen auch nicht.
Wirklich?
Ja, klar. Ich lasse dich jetzt komplett auflaufen. Ich habe mich mit dir verabredet, damit du alles absagst, um dann zu sagen, dass ich nicht kommen kann. Boah, du bist so ein Mischstück, bin ich.
Wirklich.
Richtig kleines Mischstück.
Hexe.
Nein, natürlich habe ich morgen Zeit für dich, Tessie. Okay. Du stehst diese Woche dreimal in meinem Kalender. Einmal heute wegen Tratsch und Tacheles.
Morgen.
Einmal morgen wegen meinem Geburtstagende. Ich hoffe, es ist klein und hat und funkelt.
Nice.
Und dann nochmal am Mittwoch nochmal, weil du Geburtstag hast. Aber jetzt kommt dein Geburtstagsgeschenk. Und zwar schenke ich dir das hier. Alles Gute.
Ah!
Alles Gute zum Geburtstag.
Du bist so lustig. Also ich halte in der Hand, ich muss die ganze Geschichte erzählen.
Ja, musst du.
Ich halte in der Hand ein kleines blaues Cuttermesser. Übrigens ist Cuttermesser ein total dummes Wort, weil
Warum?
Es zweimal das gleiche sagt. Cutter und Messer.
Stimmt.
So. Aber ich halte in der Hand ein kleines Cuttermesser, das mir abhanden gekommen ist, irgendwann letztes Jahr, als Tarek und ich ein Fitting bei mir zu Hause gemacht haben.
Für unser
Covershoot. Und da haben wir so viele Kartons zum Aufmachen gehabt, dass ich kurzerhand bei meinen Kindern diese Cuttermesser mir ausgeliehen habe, die tatsächlich unter Aufsicht auch benutzen durften.
Du hattest drei.
Ich hatte drei.
Du hast danach keine mehr.
Und ich hatte danach keines mehr, weil sie einfach verschwunden sind. Und eins ist auch einfach verschwunden geblieben,
ja,
richtig?
Ja.
Wir glauben, dass es in
Romina
einer...
hat.
Ich glaube nicht, dass Romina es hat, sondern ich glaube, dass es in einer der Kisten, die wir zurückgeschickt haben, irgendwie...
Die ich zugemacht habe.
So, dass es einfach wieder weggeschickt wurde.
Ja.
Aber...
Bei Steve Madden sind die jetzt.
So.
Und die sind total erschrocken und haben das wahrscheinlich schon mit der Polizei geschickt.
Ja, Mordeinschlag.
Oh Gott.
Und genau, und Tarek hat dann irgendwann nach Tagen eines dieser Cuttermesser, nachdem mich meine Kinder aber auch wirklich des Öfteren und wiederholt gefragt haben, hat er dann eins bei sich gefunden und jetzt habe ich als Geschenk also dieses Cuttermesser zurückbekommen.
Ist das nicht ein schönes Geschenk?
Das ist ein tolles Geschenk, Tarek. Und es ist auch ein schöner Full-Circle-Moment, muss ich dir ehrlich sagen.
Der Hornochse.
Tessie.
Es ist schwierig.
Es ist tatsächlich schwierig.
Es war ein kleines Erdbeben.
Ja.
Weil man tatsächlich ähnlich wie bei 9-11, nein, nicht ähnlich wie bei 9-11, weißt du, wie man auch noch genau wusste, wo man bei 9-11 war.
Ja.
Wo weiß ich noch genau, wo ich war, als ich von Lizzos Desaster gehört habe.
Mhm.
Von der Klage gegen Lizzo. Ich war bei Dreharbeiten und Leo, der Hair- und Make-up-Artist, der uns da begleitet hat, und ich und Pau, unsere Runner-In, haben uns angeguckt und gesagt, habt ihr das mit Lizzo gehört?
Mhm.
Drei TänzerInnen von Lizzo haben sie verklagt. Unter den Vorwürfen, auf die wir vielleicht später nochmal genauer eingehen, unter anderem sexuelle Belästigung und das Kreieren eines feindlichen Arbeitsklimas. Angeklagt ist nicht nur Lizzo selbst, sondern auch die Kapitänin des Tanzteams von Lizzo, Charlene Quigley, und Lizzos Produktionsfirma Big Girl Touring Incorporated. Zwei TänzerInnen waren vorher schon entlassen worden. Eine hat aus Solidarität dann gekündigt. Und was in dieser Klage ans Tageslicht gekommen ist, die ist übrigens so, ich würde sagen, vor grob einem Monat passiert, das ist schon echt alarmierend. Die TänzerInnen beklagen darin nämlich, dass sie dazu gezwungen wurden oder sich dazu gezwungen gefühlt haben, zum Beispiel in Amsterdam einen Stripclub zu besuchen und die Brüste einer PerformerIn zu berühren. Sie mussten Bananen essen, die in den Genitalien einer PerformerIn platziert worden waren. Sie mussten regelmäßig an christlichen Gebeten teilnehmen, ganz unabhängig von ihrer eigenen Religiosität. Überhaupt war das Christentum da, ich sage mal, sehr aggressiv vorhanden. Die Jungfräulichkeit einer Tänzerin wurde ohne ihre Einwilligung immer wieder thematisiert. TänzerInnen wurden auf ihr Gewicht angesprochen und nach einer Gewichtszunahme und den dazugehörigen Kommentaren haben sie sich sehr unter Druck gesetzt gefühlt. Es gab ein überraschendes Vortanzen für Teammitglieder, die sich eigentlich schon für die Gruppe qualifiziert hatten, aber um den Platz in der Tanzkompanie auch zu sichern, mussten sie also quasi nochmal ran. Davon hat sich eine Tänzerin so eingeschüchtert gefühlt, dass sie sich nicht getraut hat, während des Vortanzens auf Toilette zu gehen. Und dann hat sie sich in die Hose gemacht dabei, was natürlich für eine erwachsene Frau einfach ein sehr unangenehmer Moment ist. Als Ersatz wurden ihr dann durchsichtige Shorts gegeben, womit sie sich auch nicht wohl gefühlt hat. Dazu muss man sagen, die Liste geht noch ein bisschen weiter. Nicht alle Vorwürfe werden von allen TänzerInnen gleichmäßig erhoben und es sind auch nicht alle drei Angeklagten, also Lizzo, die Kapitänin ihres Tanzteams und die Produktionsfirma, von allen Vorwürfen betroffen, sondern das ist so ein bisschen aufgeteilt und aufgesplittet. Lizzo hat sich nach ein paar Tagen der Funkstille mit einem Statement auf ihren Social-Media-Kanälen gemeldet. Darin hat sie natürlich alles abgestritten. Sie hat sich in der Zwischenzeit einen Anwalt genommen. Marty Singer heißt der. Der hat in der Vergangenheit schon sehr viel Erfolg gehabt. Allerdings auch entsprechend fragwürdige MandantInnen. Dazu gehören Jonah Hill, Bill Cosby, aber auch Oprah Winfrey. Also Marty Singer ist einfach ein sehr, sehr renommierter Anwalt. So, das ist das, was vor einem Monat ungefähr alles passiert ist. Tarek.
Ja, Jessie.
Es war durchaus erschütternd.
Ja, es hatte, sagen wir mal so, für viele erschütternde Momente. Und es gab, wie ich fand, so verschiedene Momente. Der eine Moment war, der für viele erschütternd war, war die Tatsache, dass eine Person wie Lizzo, die sich ja für das vermeintlich Gute einsetzt, ein derartiges Arbeitsumfeld schafft oder mitschafft oder es zulässt, dass Leute, die für sie arbeiten, dieses Umfeld kreieren. Da muss ich ganz ehrlich zugeben, mich hat das tatsächlich nicht überrascht, weil ich daran glaube, dass oder es auch selber weiß, dass nur weil man sich für das vermeintlich Gute einsetzt, bleibt man trotzdem leider ein Mensch mit Fehlern. Das heißt, eine Person, die selber Rassismus erlebt hat, kann ein rassistisches Arbeitsumfeld schaffen. Eine Person, die selber Dickenfeindlichkeit erlebt hat, kann Dickenfeindlichkeit oder wird wahrscheinlich auch Dickenfeindlichkeit reproduzieren. Deswegen war ich war ein bisschen darüber überrascht, dass wir immer noch so darüber überrascht sind, dass halt TäterInnen nicht immer einfach ganz fiese, böse Menschen sind, denen man das so ansieht und die dann irgendwie so auf einmal so aus dem Gebüsch gehüpft kommen, sondern dass wir alle umgeben sind permanent von Menschen, die sich toxisch verhalten und aber auch ich auch an mich selber denken muss, ich auch schon toxische Momente in meinem Leben hatte. Deswegen war ich so ein bisschen so krass, dass uns das immer noch überrascht und dass wir tatsächlich denken, dass wir Lizzo kennen würden. Mhm. Weil nur das, was sie dort inszeniert, ist ja nur ein kleiner Teil ihrer Persönlichkeit. Mhm. Und ich war aber auch relativ schnell auf der Seite, als ich mir gedacht habe, ja, das, was da passiert ist, kann ich mir schon vorstellen.
Ja.
Ich würde den Betroffenen auch erstmal das zugestehen und sagen, ja, das kann schon vielleicht so passiert sein. Der erste Moment, wo ich überrascht war, war tatsächlich ihr Statement.
Ja.
Das erste Statement, was sie auf Social Media gemacht hat. Das war wirklich, wo ich mir dachte, hei, 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 jetzt ist eigentlich der Moment, wo du natürlich auch deinen eigenen Arsch retten musst, so, aber wo du auch Verantwortung übernehmen kannst. Du kannst sagen, das, was meine MitarbeiterInnen mir berichten oder vor Gericht bringen, ist mir neu. Nichtsdestotrotz nehme ich auch deren Realität wahr und bügel das nicht einfach runter als, das ist nicht passiert, das kann mir nicht passieren, ich bin eine schwarze, nicht schlanke Person, ich kann das gar nicht machen. Da war ich so, heieiei, so jetzt gehst du einen Weg, der für mich zum allerersten Mal eine Überraschung war tatsächlich.
Ja, ja. Also ich fand auch das Statement fürchterlich.
Fürchterlich.
Ich fand das Statement wirklich, wirklich schlecht, weil es tatsächlich die Möglichkeit einer derartigen Realität komplett verneint. Also sie sagt halt, das ist nicht wahr. Es ist auch nicht möglich und ich werde keine der Anschuldigungen irgendwie in meiner Verantwortung sehen, ever. Und das fand ich schon so, oha, so, das fand ich schon doll, ne? Aber für mich spielt das Drama auch auf mehreren Ebenen tatsächlich, ne? Also zum einen ist das da, also erstmal kamen die Anschuldigungen raus, dann sind alle auf diese TänzerInnen, wo ich mich auch immer noch frage, also wann haben wir denn eigentlich gelernt, dass es niemandem hilft, oder dass es einfach nie gut ist, so auf Menschen, die mit ihren Geschichten, in denen sie Opfer sind, da so auf die einzuprügeln, weil die nichts davon haben. Also diese TänzerInnen haben nichts davon, diese Geschichten zu erfinden.
Ja, ja, ja.
So, das muss man einfach mal festhalten.
Und wenn man sich die Interviews anschaut, was alle mal in Gänze tun sollten, dann sieht man schon, ich meine, sie sagen es auch ganz klar, wir finden nicht, dass Lizzo eine schreckliche Person ist. Wir finden, dass sie schreckliche Entscheidungen getroffen hat. Und das ist halt schon ein sehr reflektierter Moment, wo man total merkt, hier geht es überhaupt nicht um eine Vendetta. Hier geht es tatsächlich darum, ein erlebtes Erlebnis, was bei den Angestellten, und das sind sie nun mal, zu viel mehr als Unbehagen gefühlt hat.
So.
Und dann halt einfach zu sagen, das ist nie passiert, Lizzo, ist einfach Bullshit, denn es ist passiert.
So, so viele Nuancen, aber lassen die Kommentarspalten hier überhaupt nicht
zu. Ach, diese
Kommentarspalten. So, dann fand ich interessant, dass Lizzo erstmal nichts dazu gesagt hat. Dann kommt dieses unsägliche Statement und danach verschwindet sie erstmal 2 Wochen in der Versenkung, meldet sich also quasi gar nicht für jemanden, der sehr, sehr regelmäßig und sehr, sehr viel auf Social Media...
Fand ich aber auch ganz gut.
Ja, fand ich ganz gut. Dass sie einfach dann erstmal weg war.
Dann mal kurz Klappe halten, ja.
Und dann kam sie aber nach 2 Wochen wieder, hat so einen Post abgesetzt, wo sie sich dann quasi aus Japan gemeldet hat und dann wieder Stille. So, da hat sie sich dann so langsam wieder rangearbeitet und jetzt habe ich das Gefühl, ist sie eigentlich wieder präsent auf Social Media wie
eh und je.
Die hat
jetzt einen blonden Bob.
So. Und das ist das eine. Ich fand den Schritt, sich Marty Singer als Anwalt zu nehmen, auch schwierig, wobei ich natürlich verstehen kann, dass man einfach einen guten Anwalt sich dann nimmt. Und Marty Singer ist natürlich ein guter Anwalt, aber halt auch einer, der in der Vergangenheit schon durchaus fragwürdige, schwierige MandantInnen hatte. Ne? Aber natürlich willst du dann einen guten Anwalt. Natürlich willst du das. Natürlich willst du einen, der dich da auch rausboxt, weil so, ne? Und dann fand ich halt, haben wir so ein bisschen in dieser ganzen Sache den Moment verpasst, auch über die Zustände in der Popmusik zu sprechen. So. Weil ich nicht glaube, dass die Dinge, die bei Lizzo auf Tour passieren, so ungewöhnlich sind.
Mhm.
Dass TänzerInnen in äußerst prekären Arbeitsverhältnissen arbeiten.
Viel körperliche Arbeit leisten müssen.
Da enormer Druck herrscht, auch eben ratzfatz ausgetauscht zu werden. Und das war halt auch tatsächlich eine Sache, die viele dann gesagt haben, so hey, das ist aber halt einfach auch Showbusiness. Wo wir uns dann schon noch fragen müssen, ja, aber ist das dann alles so okay dann? Ne?
Ja.
Weil das ist ja auch immer so eine Sache. Es gab ja in der Vergangenheit auch schon Künstlerinnen wohlgemerkt, die angeklagt wurden von ehemaligen Mitarbeitenden, die gesagt haben, hey, die Verhältnisse mit dir auf Tour sind eine absolute Katastrophe. Cher zum Beispiel eine, Britney Spears auch eine. Cher wurde freigesprochen und Britney Spears hat sich außergerichtlich mit ihren Mitarbeitenden geeinigt.
Ja.
Aber das ist also nichts Neues und dann zu sagen so, hey, lasst uns doch auch mal bitte darüber reden, wie wir diese Verhältnisse ganz grundsätzlich lösen können. Das ist so ein Moment, den wir gefühlt ein bisschen verpasst haben.
Ja. Ja, aber auch wegen dem Statement von Lizzo, glaube ich, ein bisschen.
Ja, sie hat natürlich die Tür sofort
zugeschlagen. Und ich verstehe schon auch, was du meintest, dass sie sich natürlich eine Person holt, die sie da rausboxt.
Mhm.
Ich finde aber, es gab erstmal gar nicht so viel zum Rausboxen, sondern deine MitarbeiterInnen haben sich bei dir beschwert. Was macht man dann? Man geht in den Diskurs mit denen. Man lässt sich erklären, was problematisch war, was auch als übergriffig empfunden wurde.
Ja.
Und dann klärt man das. Und ich glaube halt, dass gerade im Showbusiness, nicht nur, aber auch im Showbusiness, diese Grenzen so krass
verschwimmen.
Ich glaube, für niemanden ist es eine schlaue Idee, vielleicht mit den MitarbeiterInnen in eine sogenannte Erotikbar zu gehen.
Ja.
Da beginnt schon vielleicht der Moment, wo man sagen müsste, vielleicht ist das nicht das richtige Umfeld. Die werden natürlich auch, weil sie sehr, sehr viel Zeit zusammenbringen, auch so ganz komische familienartige, freundschaftliche Strukturen aufbauen. Wieder ein Moment, wo es wieder viel zu blurry wird. Das heißt nicht, dass natürlich alles, was die Betroffenen erzählt haben, ernst zu nehmen ist. Das heißt aber, dass man dagegen etwas machen kann. Und sie hätte die Chance gehabt, in meinen Augen, und auch für das, was sie steht, das hätte ihr sehr, sehr gut gestanden, das verantwortungsvoll aufzuarbeiten. Denn die TänzerInnen sagen ja auch, weil dann auch schon wieder Leute gerufen haben, naja, wieso geht ihr denn jetzt damit an die Öffentlichkeit? Ja, die gehen damit an die Öffentlichkeit, weil Lizzo auf die Dinge nicht reagiert hat.
Sie hat sie gefeuert.
So, und das ist natürlich ein Moment, wie man damit halt nicht umgehen sollte. Und eine Tänzerin erzählt davon, dass, und natürlich, guck mal, dieser Moment in dieser Erotikbar. Ich meine, wir alle gehen aus, wir alle gehen feiern. Dann jubelt man drumherum. Wahrscheinlich sind noch Alkohol und ein bisschen Drogen im Spiel, ne? Und wieder ein Moment sollte man vielleicht nicht mit den MitarbeiterInnen machen.
Genau.
Und dann jubelt man rum, es ist irgendwie ausgelassen, bla bla bla. Diese Bar ist halt auch dafür bekannt, dass man aus den Genitalien der TänzerInnen diese Bananen da rauslutscht. Für einige Menschen ist es Fun, für einige der TänzerInnen war es kein Fun. Dieses Rumgejubel, Jojo, mach doch, Jojo, mach doch.
Das ist eine Gruppendynamik,
so, aber dann war das eben nicht eine gute Freundin, die Jojo, mach doch gerufen hat, sondern es war deine Chefin. Und da auch wieder, geh nicht mit deinen Angestellten in einen Club und ruf Jojo, mach doch.
Mhm.
Das können wir irgendwie alles noch klären. Und ich verstehe nicht, warum Lizzo da jetzt so zugemacht hat. Und das ist tatsächlich der Moment, wo ich eigentlich zum allerersten Mal wirklich an meine Grenzen komme, wie schon gesagt. Weil alles davor sind für mich Betroffene, die den Mut haben, ihre Geschichte zu erzählen, die sich gegen ein toxisches Arbeitsverhältnis, was viele von uns in vielen Momenten kennen, gewehrt haben. Das ist ein sehr, sehr mutiger und sehr, sehr wichtiger Schritt. Und dann erwarte ich von einer Vorgesetzten, von einem Vorgesetzten, dass man darauf adäquat und professionell reagiert und dafür sorgt, dass so etwas im besten Fall nicht nochmal passiert.
Ja.
Und so wie Lizzo sich gerade verhält, sehe ich das nicht. Weil genau diese Geschichten brauchen wir jetzt langsam mal. Weil ich bin's leid, weißt du, den einen Betroffenen wird nicht ernst genommen, dann werden TäterInnen so dämonisiert, teilweise auch zu Recht. Bei Lizzo finde ich noch nicht zu Recht, weil das, was sie angeblich gemacht hat, wirklich in meinen Augen noch gut klärbar ist. Da gibt es ganz andere Kandidaten, wo es schwierig ist. Wir kommen in dieser Geschichte irgendwie nie weiter, weil es nie so dieses Exemplar gibt von Verantwortung übernehmen.
Das ist es.
Früh Verantwortung übernehmen,
ja.
Und dann dementsprechend zu handeln.
Stattdessen eben zu sagen, nein, das ist alles gelogen, das ist eine Vendetta von nicht jetzt gehörnten, wie sagt man denn dann, so von verletzten MitarbeiterInnen,
ja.
Die quasi beleidigt sind, weil sie gehen mussten und so weiter und so fort. Ich finde auch, das ist ein bisschen zu einfach, zu kurzsichtig gedacht und einfach auch nicht der Komplexität der Anklagepunkte gerecht wird.
Ja.
Und was aber dann doch ganz interessant war, auch zu beobachten, ist eben die Reaktion, wie gesagt, der Kommentarspalten, aber auch der Medien.
Oh,
ne?
Die Medien.
Das ist ja so interessant gewesen, weil du ja vorhin schon richtig gesagt hast, Lizzo ist eine, die natürlich zu einem Idol auch von uns, also ich weiß nicht, wie oft wir Lizzo hier als Whitney, als Juwel, als Liebling, was auch immer der Woche
was
hatten,
immer,
so,
ja.
Dass wir die so lieben und dass sie gefühlt in unseren Augen auch nichts falsch machen kann. So. Und dann macht die, also, so haben wir es nie formuliert, aber ich glaube, wenn man so positiv über jemanden spricht, dann muss man natürlich auch immer nur sehen, dass man nur so von dem Teil sprechen kann, den man wirklich selber sieht, den man wahrnimmt. Und was du immer sagst, ist, wir nehmen aber nur die Inszenierung wahr und nicht die echte Person dahinter. So.
Zitat Tarek Tesso, danke dir.
und das war schon ganz interessant zu sehen, ob das jetzt auch so ein Fall von Frauen ist, die öffentlich so hochgekocht und aufgebauscht werden, Also zur Heiligen, zu einem absoluten Idol, damit man sie dann so Stück für Stück klein machen kann. Mhm. Ne, solche Fälle haben wir ja immer, dass so Frauen gehypt werden, um sie dann sozusagen wieder von ihrem, Podest zu schubsen. Ist es aber auch ein Problem von der Tatsache, dass wir als Fans uns so diese unfehlbaren Personen wünschen und dann überrascht sind, wenn sie Fehler haben? So.
Ich ja nicht.
Du nicht?
Ich nicht.
Du sagst das immer. Und da muss ich auch immer an unsere gemeinsame Freundin Ebbo denken,
ja,
die mal gesagt hat, man muss seine Fans auch immer wieder enttäuschen, damit man eben nicht Gefahr läuft, so überhöht Podest zu werden. Das hat die gesagt. Und das ist aber so eine Sache, die bei Lizzo passiert ist, die uns aber jetzt natürlich auf so eine eklige Art und Weise enttäuscht hat, dass man auch so ist, so, oh, das nicht. Das habe ich mir nicht gewünscht.
Aber ich finde bei der Pressereaktion auch noch eine Sache sehr interessant. Gerade bei der deutschen Presse. Mhm. Die deutsche Presse war auf einmal in der Lage, Begriffe wie sexuelle Belästigung, Rassismus und Dickenfeindlichkeit in einen Kontext zu packen. Und da habe ich mir gedacht, jetzt Momentchen mal. Also einfach jetzt, und du siehst es ja, du hast ja meistens ein Foto von der besagten Person, in dem Falle Lizzo, und dann die Headline wird wegen sexueller Belästigung angezeigt. Mhm. Ich bin jetzt kein Anwalt, aber ich glaube, das, was Lizzo gemacht hat, fällt eher unter dem Fall sexuelle Nötigung. Es ist trotzdem sexuelle Gewalt, aber ich glaube, es ist schon wichtig, da auch zu gucken, welche Wörter benutzt man. Und auf einmal die Tatsache, dass es bei einer nicht weißen und nicht männlichen Person auf einmal mit all diesen Begriffen herumgeworfen wurde.
Selbstverständlich, ganz selbstverständlich.
War ich so, Moment hier mal. Wie gesagt, also das, was die Betroffenen erzählen, nehme ich zu 100% ernst und auch wahr und stelle das auch erstmal überhaupt nicht in Frage. Ich war nur überrascht, wie präzise und dann doch auch sehr unpräzise die deutsche Presse über diesen Fall gesprochen hat und natürlich auch zwischen diesen ganzen Kommentaren im Netz, die total berechtigt sind, weil natürlich sind auch viele Leute von ihr enttäuscht, aber es mischen sich halt auch unter diese ganzen Kommentare diese ganze Riege von toxischen Männern, die schon seit Ewigkeiten wirklich Lizzo belästigen und schlecht reden wollen. Jetzt kommt dieser ganze Schwall und man muss dann doch nochmal auch ganz genau gucken, wo kommt denn eigentlich jetzt gerade welche Kritik her und wie wird zum Beispiel über männliche Kollegen gesprochen, wenn es genauso berechtigte Vorfälle gibt und wie wird es dann eben gerade in Deutschland bei einer Person wie Lizzo gemacht. Und das war dann schon so ein bisschen so, ach, können wir, genau, auch da wieder. Auch da war ich wieder enttäuscht, weil ich mir gedacht habe, können wir nicht endlich mal anfangen, diese ganzen Fälle mit Respekt für die Betroffenen und einer Ernsthaftigkeit und wieder das große Wort verantwortungsvoll als Gesellschaft
zu besprechen.
Zu besprechen und auch, ja, damit umgehen zu lernen und das dann auch wirklich so zu tun, dass es tatsächlich respektvoll bleibt, aber auch einer Person wie Lizzo eben dann auch den Raum zu geben, darauf dann auch adäquat zu reagieren, hat sie in dem Falle nicht. Aber es war auch dann sehr viel Druck. Ich glaube halt, dass dann gerade so Persönlichkeiten wie Lizzo dieses, ich meine, die meisten Typen setzen es halt einfach aus. Mhm. Die setzen das aus und sind damit sehr erfolgreich. Und auf einmal haben sie 3 Jahre später bei Sat.1 eine Late-Night-Show. Mhm. So, Entschuldigung, so läuft's halt manchmal oder sehr, sehr oft. Und ich glaube, Lizzo auch als Person, die natürlich für die Dinge, ich glaube ihr schon, dass sie für die Dinge steht, natürlich, die sie da uns allen auch völlig zu Recht präsentiert. Aber ich glaube auch, dass es für sie sehr schwer auszuhalten war, diese berechtigte Kritik in Mischmasch auch von den ganzen Hatern, das irgendwie so ist. Ich glaube, man fühlt sich dann so unter Druck, etwas sagen zu müssen. Und da hätte ich mir tatsächlich eher gewünscht, setz es aus, setz dich vor allem mit deinen MitarbeiterInnen in ein Schlichtungsgespräch. Dafür gibt es ausgebildete MediatorInnen. Wir haben vielleicht nicht immer das beste Rechtssystem, aber wir haben ein Rechtssystem. Es gibt Ressourcen, die man nutzen kann. Warum ist das nicht passiert, Tessie?
Ich weiß es nicht. Vielleicht passiert es ja aktuell. Keine Ahnung, das wissen wir alle nicht.
Naja, irgendwie. Tessi, wir wissen ja, was der Anwalt vorhat.
Ach so, ja, stimmt. Der will jetzt also, eine Gegenklage quasi.
Der will eine Gegenklage machen und der will Bilder rausholen, die nach Amsterdam passiert sind, wo die drei TänzerInnen neben Lizzo noch eine gute Zeit hatten, um zu sagen, und das ist wirklich der patriarchateste Move,
den man sich
vermeintlicher Täter machen kann, so nach
aber
dem Motto,
okay.
So schlimm kann es doch nicht gewesen sein, weil drei Wochen später waren wir doch wieder zusammen auf Tour und hatten Spaß. Wo man sich denkt so, das kann doch jetzt nicht eure Strategie sein.
Ja, das ist aber die Strategie, die solche Anwälte eben mit allen dann immer fahren und die ja dann auch irgendwie, ihr hättet halt was gesagt. Aber weißt du, interessanterweise Dinge
ich
aussitzen.
Ich habe gegen mein Mikrofon gehaut.
Ist nicht schlimm.
Ja, normalerweise schimpfe ich mal mit dir, wenn du das machst.
Ich habe noch gar nicht dagegen gehauen.
Naja, aber du hast dein Messer fast auf den Boden geknallt. Da bin ich schon kurz wieder ausgerastet.
Da hast du mich auch so überrascht mit dem Messer. Aber pass mal auf, in Sachen Verantwortung haben wir ja noch so einen anderen Fall, der...
Ich muss noch eine Sache sagen zu Lizzo, liebe Tess. Weil natürlich wurde mir auch geschrieben, weil ein paar Leute haben ja schon so ein paar Snippets von Mutterland mitbekommen. Und in Mutterland singe ich ja über Lizzo. Und natürlich habe ich mir auch die Frage gestellt, ob ich Lizzo jetzt aus dieser kurzen Textpassage herausnehme oder ob ich sie halt weiterhin drin lasse. Ich habe mich dafür entschieden, sie zumindest bei meiner Single-Version zum jetzigen Stand, denn dem Moment will ich schon auch Lizzo einfach geben. Jetzt im Moment lasse ich sie noch drin, auch wenn ich sehr, sehr viele Fragezeichen habe, lasse ich sie drin, auch, weil es mich eben nicht überrascht, dass Leute, die für das vermeintlich Gute stehen, auch sich toxisch
fehlbar
verhalten
sind.
Und fehlbar sind. Rede ich auch über mich selber? Muss ich mir an meine eigene Nase fassen?
Müssen wir alle irgendwie.
Ja, eben, müssen wir alle und auch da Verantwortung übernehmen. Deswegen fände ich es sehr, sehr shady, sie jetzt einfach da so rauszudroppen. Und ich hätte es tatsächlich nur gemacht, weil ich keinen Bock auf Stress von außen gehabt hätte. Aber da denke ich mir so, Entschuldigung Leute, reißt einfach mal alle ein bisschen zusammen. Solange ihr noch bei jeder Weihnachtsfeier zu Michael Jackson abdance, kommt jetzt bitte nicht mit Lizzo. Chillt mal alle eine Runde. Und ich finde auch, dass ich immer noch der Meinung bin, wenn Lizzo eine Freundin von mir wäre und selbst wenn sie jetzt diesen komischen Singer-Songwriter-Anwalt da sich geholt hat, bin ich der festen Überzeugung, ich würde immer noch mit ihr befreundet sein. Ich würde immer noch mit ihr sprechen und ich würde sagen, Lizzo, überleg jetzt nochmal, ob das der richtige Moment ist, ob das der richtige Ansprechpartner für dich ist. Das heißt, alles, was bisher passiert ist, würde ich mir selber, aber auch meinen FreundInnen verzeihen. Und deswegen war für mich klar, dass Lizzo weiterhin zum jetzigen Zeitpunkt Teil meines Songs ist. Und Beyoncé singt bei ihren Live-Konzerten, liebe Leute, wer denkt, dass sie sie rausgenommen hat, hat einfach die falsche Quelle gelesen. Denn Beyoncé singt weiter über Lizzo bei den Live-Auftritten. Da möchte ich mal sagen, solange es meine Schwester und gute Freundin Beyoncé macht, muss ich mich hier
auch
mal gar nicht bemühen.
Lass uns über den zweiten Hornochsen sprechen.
Der zweite
wir haben
Hornochse.
Eine Doppel-Edition, aber über den will ich ehrlicherweise gar nicht mehr so lang sprechen. Aber
den fummeln wir mal kurz
ab. Es ist interessant, wie, also in beiden Fällen einfach zu sehen, wie so mit öffentlichen Vorwürfen umgegangen wird. Wobei wir jetzt sagen müssen, gegen Hubert Aiwanger hat noch keiner wirklich Klage erhoben, sondern da stehen einfach nicht nur Vorwürfe im Raum, sondern da gibt es ein Flugblatt. Lasst uns über Hubert Aiwanger sprechen. Hubert Aiwanger, wer ist das? Das ist der Chef der Freien Wähler. Freie Wähler Bayern, muss man dazu sagen. Diese Partei ist vor 5 Jahren bei der Landtagswahl mit 11,6% auf dem 3. Platz gelandet und ist seither, also seit 5 Jahren, Koalitionspartner der CSU in Bayern. Hubert Aiwanger ist der Vorsitzende der Freien Wähler und er ist sozusagen der Vize von Markus Söder. Er ist Wirtschaftsminister in Bayern. Da wird, und das ist eben auch interessant zu wissen im Hinterkopf, im Oktober ein neuer Landtag
und
gewählt.
Und das ist es nämlich deswegen.
So, da wird ein neuer Landtag gewählt und entsprechend unglücklich war es für die Freien Wähler und Hubert Aiwanger, würde man im ersten Augenblick vermuten zumindest, als Ende August die Süddeutsche einen Artikel über ein antisemitisches Flugblatt veröffentlicht hat, das im Schuljahr 87-88, also so vor 35 Jahren, bei Hubert Aiwanger, der damals in der 11. Klasse war, gefunden wurde. Dieses antisemitische Flugblatt ist ein absolut widerliches Schriftstück, da lässt sich nicht drüber diskutieren, es ist extrem menschenverachtend. Hubert Aiwanger bestreitet aber, der Verfasser zu sein. Obwohl, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, er damals die Schuld dafür auf sich genommen und auch bestraft, also hat und auch dafür bestraft wurde. Er sagt, es war ein Fehler. Er hat seinen Bruder im ersten Augenblick noch nicht, aber später dann schon als Verfasser angegeben. Der hat auch ganz lustig erklärt, ja, also beim Hubert ist es, glaube ich, nur deswegen gefunden worden, weil der die Sache deeskalieren wollte.
Ich meine, das ist eine gute Story.
Naja.
Die auch funktioniert hat.
Markus Söder hält Stand jetzt, und das wird auch so bleiben,
das wird so bleiben,
an Aiwanger fest. Er sagt, ein Flugblatt, das vor 35 Jahren gefunden wurde, das ist eine Jugendsünde. Seither hat sich Hubert Aiwanger als 1A-Demokrat präsentiert und auch nichts mehr Antisemitisches gesagt. Und die Verfasserschaft ist ja auch immer noch ungeklärt. Das ist alles kein Grund, damit jemand seinen Job verliert. Und da sind wir jetzt mit Hupsi Aiwanger und seinem Flugblatt.
Da sind wir jetzt tatsächlich. Ich finde ja, dass der Hubertus heißen soll in meinen Augen. Ich will immer Hubertus Aiwanger sagen. Das ist mal mein erstes Problem, Hubert, was ich an dieser ganzen Geschichte habe. Und der nächste Punkt ist die Tatsache, naja, man merkt es ja wieder, ne? Also ich finde schon, dass der Fall Aiwanger mal wieder zeigt, wie weit man gewissen Leuten, auch wenn es vermeintliche Jugendsünden sind, wie viel man wem eigentlich verzeiht und wem eigentlich nicht. Weil ich muss jetzt nämlich gerade ganz spontan an Nemi El Hassan denken, die Quarks moderieren sollte. Eine ganz tolle Moderatorin, auch mit Jäger und Sammler, auch eine gute Freundin von mir. Und die war halt dummerweise im Alter von 18 oder auf jeden Fall sehr jung, war die dummerweise auf der falschen Demo, wo halt auch AntisemitInnen mitgelaufen sind. Sie hat sich, anders als Hubert Aiwanger, sofort dafür entschuldigt. Sie hat sofort Verantwortung übernommen. Was ist passiert? Der WDR ist aufgrund des starken, und das waren wieder sehr viele sehr rechte Leute, die sich in diese Diskussion, Bild-Zeitung, eine Springer-Verlag-Kampagne gegen eine Person wie Nemi, die alles andere als antisemitisch mythisch ist, hat niemanden interessiert. Die haben auch dann nur noch Bilder von ihr gedruckt, wo sie noch das Kopftuch, also man wollte Nemi als die kopftuchtragende muslimische, antisemitische Person darstellen. Und am Ende des Tages ist der WDR eingeknickt.
Hat ihr die Sendung nicht gegeben.
Was für Nemi ein Riesending natürlich war, Quarks moderieren zu können. Und was sie völlig zu Recht auch hätte moderieren müssen. Und da sieht man es mal wieder. Da sieht man es mal wieder, wem in diesem Land was verziehen wird und was eben nicht. Und to be honest, ich finde schon auch, dass man Leuten verzeihen sollte, was sie mit 18 gemacht haben. Aber dann brauchen wir da jetzt langsam mal eine gewisse Einheitlichkeit. Wir können nicht einer Person wie dem Aiwanger quasi alles verzeihen. Ich meine, der inszeniert sich da. Ich habe so eine Rede gesehen auf so einem komischen Bierfest in Trachten und Bier und ich bin der Aiwanger und die Presse ist gegen mich und das ist eine Schmutzkampagne, wo ich mir denke, oh, und oh, ich kann da gar nichts mehr zu sagen, außer ekelerregend und widerlich. Und hätte ich dem das verziehen? Ja, definitiv, auf jeden Fall. Kommen jetzt noch irgendwie andere SchülerInnen und sagen, dass er auch den Hitlergruß gemacht hätte und auch sehr, sehr viele judenfeindliche Witze. Würde ich mir denken, dass er das vielleicht auch gemacht hat? Ja. Würde ich ihm das vielleicht auch noch heute verzeihen, wenn er Verantwortung übernehmen würde? Ja, auf jeden Fall. Übernimmt er Verantwortung?
Nein.
Leider überhaupt nicht.
Überhaupt nicht.
Und das ist das Problem.
Das ist das Riesenproblem. Stattdessen, wie du schon richtig gesagt hast, ist er derjenige, der von einer Vendetta, von einer Schmutzkampagne, von einer Verschwörung gefühlt schon von sich spricht. Genau das Gleiche. Das Problem ist nur, er behält halt seinen Job.
Ja.
So. Er behält seinen Job und.
Und nicht nur einen.
Ja, ja. Der behält alle Jobs. Interessant ist halt also, dass die Leute, die jetzt nach irgendwie Milde für Jugendsünden rufen und schreien und das verlangen, die gleichen sind, die eine Greta Thunberg, die irgendwie 15 war, irgendwie das Allerschlimmste an den Hals gewünscht haben. Das sind die gleichen Leute, die auch sagen, Leute, die sich oder Mitglieder der letzten Generation, die sich irgendwie an die Straße kleben, das wären Terroristen, wo ich auch so denke, du, die spielen aber alle alle im gleichen Alter. Wie wollen wir denn
damit
umgehen?
Ich finde, die brauchen ja ein Umstyling. Ne?
Das ist ein anderes Thema. Aber du hast, ich weiß, findest du?
Ja, weil die haben so viel Aufmerksamkeit. Ich würde denen gerne mal die Haare und ein schönes Outfit machen. Ich meine, kann ja auch in schwarz sein. Aber die Looks haben mich bisher...
nicht so überzeugt.
Die haben mich leider noch nicht überzeugt. Naja,
ja, aber das ist halt so das Ding, und wo ich auch so denke, womit ich im Fall Aiwanger wirklich nicht mehr klarkomme, ist diese schamlose Doppelmoral. Also, dass man halt sagt...
Und auch dieses Kalkül.
Ja, ja, klar. Die Maßstäbe, die für andere gelten, gelten für mich nicht. Ja. Also das, was wir bei anderen verlangen, gucken wir jetzt weg. Ja. Und das, the straight face, mit dem die das machen, da bin ich manchmal wirklich fasziniert von und denke mir so, wirklich? Also das, ihr seht da auch nicht die Parallelen und ihr seht auch nicht, wie das Gleiche ist und ihr euch aber für euch und eines euresgleichen sozusagen eine andere Behandlung wünscht als die ihr Menschen, die in einem politisch vielleicht anders orientierten Lager zu verorten sind, dafür die gilt das nicht. Und das ist so der Moment, diese Doppelmoral und das Schamlose, ja, ist doch, also nee, was? Nee, das war eine Jugendsünde, ganz klar. Ja, und da muss auch keiner seinen Job verlieren und so.
Ja.
Das ist das, was mich so fertig macht. Und eben die Tatsache, dass sich ein Hubert Aiwanger hinstellen kann und sagen kann, nee, ich habe nichts gemacht und so weiter und so fort. Eine Sache wollte ich noch sagen. Weißt du noch, als wir über Hubert Aiwanger gesprochen haben und uns beide Gedanken darüber gemacht haben, was dieser Bruder von Hubert Aiwanger wohl macht? So, dass der einfach sagen kann, ja, ich habe das Flugblatt verfasst. Und dass in welchem Beruf der wohl arbeitet, wo ihm das nicht auch um die Ohren fliegt. Der ist ein Waffenhändler. Ja. Da ich auch dachte, dem ist alles scheißegal. Dem ist alles scheißegal. Und es ist so... Es ist einfach wirklich frustrierend, auch was für antisemitische Kacke du vor 35 Jahren in Deutschland verzapfen konntest und jetzt nicht mehr dazu stehen musst, jetzt keine Verantwortung mehr dafür übernehmen musst. Das sagt schon leider viel über das aus, was in unserer Gesellschaft sagbar geworden ist.
Ja, und ich finde es auch wirklich läppisch, so dieses, er sollte ja 25 Fragen beantworten von Markus Söder, und in den meisten Antworten schreibt er einfach nur sowas wie, ich kann mich halt nicht erinnern, ich weiß das nicht mehr. Was weiß ich? Ich meine, wie oft hattest du denn ein antisemitisches Flugblatt in deiner Schulkarriere, in deinem Tornister?
Ja.
Ich meine, und das zeigt dann viel, also sollte es wirklich vergessen haben, dann würde ich mir denken, na, gute Nacht, Marie, weil dann war das ja vielleicht scheinbar
Standard
bei dir, mein lieber Kollege.
Mhm.
Also da denke ich mir so, klar wird der nicht mehr alles dann vermeintlich wissen. Ich weiß auch nicht mehr, was ich mit 18 gemacht habe, aber das ist ja schon was... ein sehr gravierender Moment. Also diese Zettelchen sind da wie durch Zauberhand in seinem Tornister gelandet. Er wurde dafür bestraft. Zu Unrecht, ich meine, das merkst du, also wenn es wirklich stimmt, dass er zu Unrecht bestraft wurde, müsstest du das schon auch 30 Jahre später noch wissen, aber egal. Dann musst du selber noch einen Vortrag halten, hast du auch vergessen. Dann hast du auch vergessen, dass wenn es tatsächlich zu Unrecht war, bist du nicht mal zu deinem Bruder und hast gesagt, sag mal, spinnst du eigentlich, Kollege Sonnenschein, was laberst du da eigentlich für eine Kacke? Also da muss doch, also es ist alles, ich würde mal sagen, Geschmäckle-Testfall. Ein großes Geschmäckle. Und da nicht einfach zu sagen, ja Leute, wir haben da damals Scheiße gemacht, das war antisemitisch, das war daneben, das war auch mehr als ein dummer Jugendstreich, das war einfach abgrundtief menschenfeindlich. Ich habe es damals einfach nicht besser gewusst, aber jetzt bin ich schon die Jahre dazwischen, habe ich mich, aber hat er ja gar nicht. Er ist auch teilweise sehr rechtspopulistisch. Das heißt, überrascht es einen, dass der da wie vielleicht mit seinem Bruder zusammen die Scheiße, eigentlich nicht?
Nein, überhaupt nicht. Und es ist einfach unglaublich frustrierend, dass er damit durchgekommen ist. Ich glaube, Markus Söder, indem er jetzt an ihm festhält, sendet ein fatales Zeichen darüber, was du in diesem Land alles sagen kannst, ohne dafür zur Verantwortung gezogen zu werden. Die Leute, die da jetzt einen Schmutzkampagne sehen, fühlen sich in so einer großen, also wie sagt man, was ist immer so die Sprache auch in diesen ganzen Verschwörungsideologien, die gleichgeschalteten Staatsmedien oder wie sagt man, was auch immer, das ist so diese Idee, dass nur weil du zur Verantwortung gezogen werden sollst oder Verantwortung übernehmen sollst für Dinge, die du nachweislich gesagt und getan hast, so, dass dass da dann sofort irgendwie eine Kampagne oder eine Hetzkampagne vermutet wird, das finde ich so erbärmlich. Ich finde es so erbärmlich. Man will halt einfach nur, dass Leute die Verantwortung für ihre Sachen übernehmen.
Ja, das wäre mal schön. Tessie, machen wir noch die neue Rubrik oder hören wir jetzt auf?
I wanna end. Wollen wir, ich würde es lassen, ich würde aber gerne eine Hardys Gartenschau machen. Ich habe was für dich.
Was hast du denn jetzt schon wieder? Tess, war ich gar nicht mehr. Du bist besessen von der Gartenschau. Ja. Ist dir auch mal aufgefallen, wie selten ich Sechs Engel für Tarek mache, seitdem du hier die letzte Rubrik einfach übernommen hast?
Hardys Gartenschau.
Dabei war es meine Idee, dass du diese Rubrik machst. Ich habe dir sogar den Namen präsentiert. Und ich habe hier das Einzige, was ich hier noch machen darf, ist einfach nur stumpf auf Knöpfe drücken.
Aber Tarek,
das ist die neue Rolle schon seit Staffel 3.
Ich möchte auch mal ganz kurz darüber sprechen, dass du derjenige warst, der gesagt hat, nachdem wir Sechs Engel für Charlie übrigens vor Hardys Gartenschau.
Sechs Engel für Tarek.
Entschuldigung. Schon vor Hardys Gartenschau als Rubrik etabliert hatten, hast du zu mir gesagt...
Nein, das war dieselbe Staffel, dritte Staffel.
Ja, ja, aber die Idee zur Rubrik, für den Namen, die stand vor Hardys Gartenschau.
Ja, das stimmt.
Als Rubrik stand Sechs Engel für Tarek schon vor Hardys Gartenschau.
Genau, und da meintest du, ich weiß nicht, ob ich es mache, aber natürlich machst du eine Gartenrubrik, was für eine Frage.
Okay.
Dann habe ich dir noch, netterweise, weil mein Titel ja schon so grandios, das dachte ich mir, jetzt braucht die auch einen guten Titel. Dann habe ich dir noch einen guten Titel geschenkt.
Und dann
und jetzt
hast
ich
du aus
melden.
Unerfindlichen Gründen das Interesse an den Kardashians ein bisschen verloren, Tarek.
Nein,
das war das, was
nicht.
Du hast gesagt, die Faszination lässt nach. Die Faszination lässt nach, hast du gesagt, ich habe nichts zu denen zu sagen. Hast du überhaupt die dritte
Tessie.
Staffel schon zu Ende geguckt?
Ich habe sie geliebt. Aber da werde ich mir einen kleinen, die letzten Sekunden der nächsten Folge nehmen, denn jetzt, liebe Tessa, ich habe schon den Knopf gedrückt, überlasse ich dir natürlich wie so oft das Mikrofon.
Du bist so selbstlos. Du bist die Selbstlosigkeit in Person.
Ich bin Tarek. Mutter Teresa.
Wir hatten Mutter Tarek. Wir hatten neulich im Garten Besuch.
Ich kann nicht mehr.
Von unserer Vorgängerin. Die diesen Garten ja mit ihrer
Familie.
Die lebt
doch nicht mehr.
Doch, die lebt.
Die
Ihr Mann
du
ist
doch,
verstorben.
Die hast du doch in den Teich geschmissen.
Hör's mal auf. Ich möchte dir nämlich sagen...
Hör's mal auf. Du reagierst auch immer, als hättest du es wirklich gemacht.
Ja.
Du bist so
witzig. Ich sag dir auch, warum ich so darauf reagiere. Weil nämlich...
Was denn?
Frau G., so heißt unsere Vorgängerin, Frau G. unseren Podcast hört.
Wirklich?
Ja. Frau G. hört unseren Podcast.
Warum hört denn Frau G. unseren Podcast? Liebe Grüße an Frau G. Es tut mir leid, dass ich hier eine gewisse Kriminalität der Testfrage
unterstelle und ich mich da so vehement von distanzieren muss. Frau G. war nach Jahren der Abwesenheit...
Hat die mich gegrüßt?
Ja, hat sie. Pass auf, Frau G. war nach Jahren... Lass mich doch mal diese Geschichte erzählen. Frau G. war in unserem Garten. Wir wollten die ja schon länger einladen, weil der Garten ja jetzt durchaus sehr anders aussieht als zu dem Zeitpunkt, an dem wir ihn übernommen haben. Und dann hat sie sich sehr über die Einladung gefreut und kam auch mit ihrem Sohn und ihrer Enkelin und die kam in den Garten und dann war sie ganz begeistert, like, I love what you've done with the place. So.
Spricht sie Englisch?
Nein, aber das ist dieser Spruch so, ach, das sieht, also sie sich liebt, was sie damit gemacht haben.
Ja.
So, ne? Und dann sagt sie so, ja, und der Tarek Tesfu, der war ja auch schon hier, sagt sie so. Und ich war so, woher weiß die das? Habe ich so kurz überlegt.
Zumal einmal.
Habe ich kurz überlegt und dann dachte ich so, ach du meine Güte, das kann sie eigentlich nur aus dem Podcast wissen. Von der einen Folge, ich glaube als Abschluss der ersten Staffel, die wir im Garten aufgezeichnet haben, diese
Folge. Unsere letzten Staffel, wo wir einfach abgehauen sind ein ganzes Jahr.
Nee, das war doch die Staffel davor sogar.
Nein,
noch. Ne?
Das war die Staffel.
Oh, in der wir uns in die längste Sommerpause der Welt verabschiedet haben.
Die Gartenfolge war die letzte Folge.
Da dachte ich, das kann sie eigentlich nur aus dieser Folge wissen. Und meint sie so, der Tarek Tesfu war ja auch schon hier. Und dann dachte ich so, oh mein Gott. Also Frau G. ist fast 80 Jahre
Mag
alt.
Mag die mich?
Und hat gesagt, das ist ja auch so ein Lustiger. Meint sie das?
Oh,
so,
Frau G.
Den finde ich ja so lustig.
Ach,
und da dachte
Frau
ich auch
G.
so, ey Frau G., Aber ich sitze halt hier.
Und dann dachte ich auch, Frau G.
Wir müssen aufhören, diese Witze zu machen, dass ich hier kriminell aktiv geworden wäre, um diesen Garten zu bekommen, weil das stimmt nicht.
Ach,
ich habe den nur unter lauteren hier.
Unlauteren. Unter lauten.
Lauten.
Du hast dich wieder da,
Bedingungen
du hast
bekommen.
Dich laut
auf jeden Fall soll ich dich von Frau G. grüßen,
Gott, Frau G.
die unseren Podcast hat. Und da dachte ich so, das mache ich mal. Und da werde ich auch sagen, du musst aufhören mit den Beschuldigungen, weil das könnte auch jemand in den falschen Hals bekommen.
Aber scheint ja Frau G. dich zu stören. Sie findet mich ja außerordentlich
sie
lustig.
Sie findet sich außerordentlich
denn Frau G.
lustig.
Versteht natürlich Humor und
ach,
weiß natürlich
ja.
auch, naja, wie auch immer. Frau G., ich grüße Sie ganz recht herzlich hier zum Auftakt unserer vierten Staffel. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als mit Frau G. diese Sendung zu beenden, liebe Tesfa.
So, ich wollte nämlich tatsächlich auch on a positive note enden.
Ja, und auf
also
jeden Fall.
Mit Hubert
ja, aber wir werden auf jeden Fall auch noch das Krimskrams beim nächsten Mal etablieren. Wir
ja.
haben eine neue Rubrik, die heißt Krimskrams. Und da gibt es Krimskrams. Und was das so sein könnte, das erfahrt ihr dann vielleicht in 2 Wochen.
Doch, ich glaube schon. Es hat sich natürlich relativ viel angestaut. Dinge, über die wir sprechen müssen.
Ich meine, ihr hättet ja Krimskrams die neue Rubrik hören können, wenn die Tesfa nicht darauf bestanden hätte, über Hadis Gartenschau zu
mit
sprechen.
Mit einem Kompliment von Frau G. für
an
dich,
mich,
einer
stimmt.
Liebesbekundung.
Eigentlich war es die Tarek-Show.
War es
Hadis Tarek-Show.
Ein Moment für dich, bei dem ich dir den Teppich ausrollen wollte.
Völlig zu Recht, nachdem du meinen Geburtstag vergessen hast.
Oh. Ihr Lieben, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Da gibt es eine neue Folge von Tratsch und Tachlis. Habt ein Auge auf Instagram, da gibt's alle Infos zum Vorverkauf für die Live-Shows im Dezember. Liked uns, abonniert uns, hinterlasst uns eine gute Bewertung, sagt all euren FreundInnen Bescheid. Danke!